Ein Jahr zum Abgewöhnen oder zum Eingewöhnen an eine Zukunft, die uns eher unbekömmlich erscheint. Ein Jahr großer Versprechen der Politik, in dem der Tiger allerdings oft genug als Bettvorleger gelandet ist. Selbst Optimisten ringen um Zuversicht. Wir rücken der Realität zu Leibe, nicht ohne Augenzwinkern. Jahresrückblick 2025. Viel Anfang, wenig Zauber. Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Helene Bobrowski ist bei uns, Chefredakteurin der digitalen Medienplattform Table Briefings. Und Sie hosten auch einen Podcast mit dem Titel Table Today. Bei uns ist der Kabarettist, Autor und Kolumnist Florian Schröder. Passend zum Jahresende Ihr neues Buch Happy End, warum du ohne Glück glücklicher bist. Professor Karl Rudolf Korte, Politikwissenschaftler und Direktor Emeritus der NRW School of Governance. Und Stefan Andreas Kastorf ist Editor at Large, also Herausgeber beim Tagesspiegel in Berlin. Herr Schröder, wir sind ja in Deutschland offensichtlich glimpflicher davongekommen als die USA mit Donald Trump. Wir werden regiert von einer Mixtur aus Merz, Söder und Bärbel Baas. Ist das ein Zukunftsmodell?
Wo ist Lars Klingbeil und hat das verdient, von Ihnen gar nicht erwähnt zu werden?
Das ich wollte jetzt auch noch nicht in die Frage packen, aber könnte ich auch noch nachlesen, wenn wir darauf bestehen.
Meine dann erste auch Gegenfrage, warum werden die Leidenden nicht erwähnt? Also ich weiß nicht, ob das ein Zukunftsmodell ist. Ich hoffe, wenn Sie Trump ansprechen und ich mir das Äquivalent in Deutschland vorstelle, dann wünsche ich mir das, was wir jetzt haben, als Zukunftsmodell. Ich würde mir mal mindestens wünschen, dass es 4 Jahre hält, dieses Modell, was mir auch noch nicht ausgemacht scheint. Wenn das gelingt, dann wäre schon viel gewonnen. Aber insgesamt freut mich, dass wir einen Bundeskanzler haben, der wieder Emotionen zeigt und der auch überrascht ist von dem, was er sagt. Oft noch mehr als wir.
Frau Bobrowski, bei Legosteinen und bei Stromsteckern ist es klar, die müssen zusammenpassen. Aber wollen Schwarz und Rot in Berlin überhaupt zusammenpassen?
Da sind ja immer die Metaphern der Ehe und der Verliebtheit und so weiter bemüht worden, die sowieso zur Politik in meinen Augen nicht
deswegen
so richtig
passen. Deswegen habe ich ja Legosteine und Stromstöcke genommen.
Das ist weniger erotisch. Ein völlig neues Modell, ja, genau. Trotzdem, also ehrlich gesagt, die Wahrheit ist, nein, sie wollen das natürlich nicht zusammen. Sie merken auch an verschiedenen Stellen, dass es nicht so richtig zusammenpasst. Jetzt gerade in den jüngsten Querelen rund um die Rente. Und da werden im nächsten Jahr etliche weitere kommen, wenn es ums Bürgergeld und anderes geht. Die Wahrheit ist auch, es gab keine andere Möglichkeit. Ja, die Mehrheitsverhältnisse sind so geworden, dass man sich nicht mehr aussuchen kann, mit wem man gerne regieren möchte, sondern dass es schlicht, also dass man ja froh sein kann, dass es überhaupt noch eine Zwei-Parteien-Regierung ist, wenn man mal die CSU jetzt der CDU zuschlägt, was man eigentlich nicht machen darf, denn in Wahrheit sind es auch 3 Parteien, die da regieren. Aber ob wir das in Zukunft überhaupt noch sehen werden, denn die sogenannte Große Koalition hat eine sehr knappe Mehrheit, wie wir jetzt auch immer wieder feststellen. Und diese alte Frage, regiert jetzt links oder rechts, also im Sinne von Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, darf nicht nur, weil die FDP von der Bildfläche verschwunden ist, haben wir uns von solchen Verhältnissen lange verabschiedet.
Ja, klang schon sehr kühn, gerade von großer Koalition zu sprechen.
Deswegen sage ich, wie von Robert Habeck sogenannte Kleiko, hat sich nicht durchgesetzt, aber er hat es versucht
mit diesem Neubranding. Karl Rudolf Korte, Sprache, schreiben Sie, ist Vertrauenserwerb und damit auch Machterwerb, Machterhalt. Für Freiheit und Demokratie. Wie sprachsensibel sind denn unsere Politikerinnen und Politiker?
Also Sprachwachheit wäre natürlich angemessen. Vor allen Dingen in journalistischen Runden erwartet man natürlich, dass auch klare Kante gezeigt wird. Und die Sprache ist natürlich auch immer Benennungshandeln. Dass man also nicht nur etwas formuliert, sondern daraus sich auch etwas ableiten lässt, was auch in der Handlung sich übersetzt. Und da haben wir sehr unterschiedliche Akteure. Bei Merz wird es gefordert, diese klare Kante, aber er muss sich permanent nachjustieren, seine Sprache. Und das zeigt insofern auch, dass er sich seiner Mehrheit nicht wirklich sicher ist. Er hat keinen einladenden Stil. Er wirbt nicht um die Mitte, er wirbt nicht um uns, sondern er ordnet nach wie vor an. Und das ist insofern ein besonderer Sprachstil, so ein Feststellungseifer, den er hat, so ein Ultimatum-Sound. Der ist neu, der ist anders und er weicht vor allen Dingen auch von Scholz ab, der ja eher nicht mit uns gesprochen hat.
Stefan Andreas Karsdorf,
darauf komme ich zurück.
Es gibt einen irisch-englischen Literatur-Nobelpreisträger, den ich auch gerne in die Sendung mal eingeladen hätte. Leider ist er schon 1950 verstorben, George Bernard Shaw. Und von dem stammt der Satz: Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen. Müssen sich also alle an die eigene Nase fassen?
Na klar. Ich meine, es sind schon so viele kluge Sachen gesagt worden. Also ich finde es auch sehr witzig. Also von Merz mit diesem Anordnungscharakter, ja. Man wünschte sich so einen Merger jetzt zwischen Scholz und ein bisschen mehr Sachbezogenheit und Merz. Das wäre schon irgendwie ganz gut. Aber ja, wir werden so regiert, wie wir es verdienen. Und ich glaube, dass die Regierung, die wir da jetzt haben, dass die da noch eine Schippe zulegen kann. Interessant ist tatsächlich auch, dass Lars Klingbeil jetzt gar nicht mehr genannt wird, weil der eben auch die Erwartungen, die Hoffnungen, die Wünsche aus seiner eigenen Partei nicht erfüllt. So, da wird die Sozialdemokratie möglicherweise auch so regiert, wie sie es verdient. Also mit sozialdemokratischen Tricks, Kommissionitis und anderem. Und damit einen Minister, der tatsächlich wirklich richtig gefordert ist und so, dass man ihn manchmal gar nicht mehr erkennen kann. Also Lars Klingbeil meine ich. Ja, nicht, dass wir den vergessen. Also das finde ich schon auch herb. Sagen wir mal so, wir sitzen hier und das ist irgendwie lustig. Und dann manchmal denke ich, boah, eigentlich ist das kein lustiges Jahr. Nicht wirklich ein lustiges Jahr.
Wenn es nicht lustig war, man sagt ja immer, mit welchem Bild verbindet man ein Jahr? Gibt es denn ein Bild, das Sie mit dem Jahr 2025 verbinden, eine bestimmte Szene?
Ja, die Dubai-Schokolade. Und im nächsten Jahr soll es die Tokio-Schokolade geben, habe ich gelesen.
Wo kommt die her?
Ja, das ist
nicht nur, dass Tokio kommt, ist klar, aber woher kommt das?
Es wird sich mehr übertragen lassen, dieser neue Stil nach Balance und nach Achtsamkeit. Und das ist offenbar nachhaltiger, weil die Matcha-Fans werden immer größer. Insofern ist diese Art von Schokoladentyp offenbar längerfristig als Dubai. Und Dubai, ich glaube es sofort.
Achtsamkeit? Balance?
Ja, Dubai hat eine große Rolle gespielt, also die Golfregion in der internationalen Politik. Insofern fand ich das ganz zutreffend.
Aber nochmal, Achtsamkeit, Balance? Sind die Kollegen damit einverstanden? Im Moment sehe ich nicht so die rechte Balance. Also wie war das mit den Versprechen? Wir haben mehr Versprecher als Versprechen. Und das müsste ja aufhören. Und wir haben eine Wegscheide. Wir haben Sachsen-Anhalt vor uns. Und da wird sich eine Menge entscheiden. Die Bundesregierung muss bis dahin zeigen, dass sie tatsächlich das Ungerechtigkeitsgefühl der Menschen, das sie ja beseelt, dass sie das bedienen kann, dass sie was schaffen kann.
Ich will ja gar nicht sagen, wir schaffen Achtsamkeit das, sehe ich nicht als, das ist natürlich so ein allgemeiner Trend, dass jeder irgendwie achtsam sein will. Ist übrigens einer der dümmsten Trends überhaupt, weil es ist absolut sinnlos. Es ist ein Riesenstress, der nur um Achtsamkeit gemacht wird. Und da machen Leute Yoga und meditieren, das ist alles schön, aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, da Achtsamkeit drüber zu schreiben. Das sind meistens Leute, die sonst nicht in der Lage sind, halbwegs sensibel durch die Welt zu gehen, aber Achtsamkeit predigen. Insofern wünsche ich mir eher weniger Achtsamkeit. Aber abgesehen davon, Sie haben ja nach dem Bild gefragt. Für mich ist das Bild des Jahres 2025 die Kisscam auf dem Coldplay-Konzert. Das fasst die ganze Gegenwart zusammen. Das heißt, wir hatten diese Situation, der CEO von Astronomer mit seiner, ich glaube, Personalchefin, die beiden offenbar nicht offiziell zusammen, werden von der Kisscam gefilmt beim Konzert in Boston, sind Arm in Arm und sofort verschwinden sie und ducken sich so nach unten, um nicht gesehen zu werden. Da steckt alles drin. Also das heißt, so genau baut man den Skandal, der eigentlich keiner wäre, nämlich indem man auch noch abhaut und einfach sagt, scheißegal, wir bleiben hier stehen, es interessiert sowieso danach keinen mehr. Es ist eine Millisekunde in einem Konzert. Und der zweite Punkt ist, der CEO tritt danach brav zurück, weil er so unmoralisch gehandelt hat. Also 50er-Jahre-Ideologie. Und das im Land USA, in dem der US-Präsident in den Jeffrey Epstein-Files vorkommt. Da duckt man sich weg, weil man mit der eigenen Personalchefin auf dem Konzert war. Das zeigt die unfassbare Bigotterie der Gegenwart und auch des Populismus.
Da bleiben wir auch im Frame, weil der CEO besagt, ja, in dem Moment nicht darauf geachtet hat, wo seine, glaube ich, rechte Hand war. Welches Bild bleibt denn bei Ihnen?
Ich bin jetzt am Überlegen, es gibt so viele, ich habe eher Bilder von irgendwelchen Pressekonferenzen im Kopf, zum Beispiel von dem, ja, wo ich wirklich auch dachte, der erste Auftritt von den Vieren, ich habe jetzt Lars Klingbeil nicht vergessen, sondern Söder war es, und Merz, die dann sich durchgerungen hatten nach diesen relativ ja auch anstrengenden Querelen um die Verfassungsänderungen. Ja, und das war ja auch alles irgendwie in verschiedener Hinsicht Wortbruch und so weiter, kann man jetzt viel zu sagen. Aber es war eine Art von gemeinsamen Auftritt und man dachte, okay, ja, irgendwie kriegen die das doch hin. Die haben es jetzt wie gesagt, ich will das in der Sache nicht kommentieren, da kann man auch viel dagegen sagen. Aber dieser Auftritt hatte sowas, man dachte, das ist jetzt schon eine Zäsur zu dieser Ampelzeit. Irgendwie meinen die das jetzt ernst? Es ist diese Arbeitskoalition, dieser Ethos, dieses Gefühl von Verantwortung, jetzt handlungsfähiger Staat, man muss hier irgendwelche Dinge jetzt die Weichen stellen. Und das haben, glaube ich, also jedenfalls ich habe in dem Moment eine gewisse Hoffnung gehabt, dass es jetzt anders wird, weniger Selbstbeschäftigung, mehr. Vielleicht auch, insofern, Sie haben vorhin angesprochen, die Sprache, vielleicht auch eine andere Sprache, nicht so verkünstelt, sondern anders und nicht so abgeschmirgelt, sondern vielleicht sogar ein bisschen rauer manchmal. Dinge, die Missstände auch klar benennen und nicht so Olaf Scholz-mäßig an der Welt vorbeireden. So, und das ist immer noch für mich so ein Anhänger, wo ich denke, davon ist ehrlich gesagt leider wirklich nichts geblieben.
Darf ich den Olaf Scholz verteidigen? Ich habe auch noch ein Bild und Olaf Scholz möchte ich verteidigen. Mhm. Wenn man ihm genau zugehört hat.
Gespannt.
Ja, wenn man ihm genau zugehört hat, hat er die Dinge schon benannt. Und er hat auch schon so gesprochen, dass man ihn verstehen könnte. Nur, es ist so. Er hat das ohne jede Werf gemacht. Das ist kein leidenschaftlicher Politiker, sondern das ist ein Sachpolitiker. Der hat das einfach so vor sich hingesagt. Und das ist vielleicht auch so. Die Ästhetik des Auftritts war bei ihm eben geringer, würde ich mal sagen, als bei vermeintlich Friedrich Merz. Mein Bild ist Friedrich Merz bei der Jungen Union. Totenstille. Als er ihr gesagt hat, sie müssten jetzt aber auch mal sagen, was sie wollten und nicht, was sie immer nicht wollten. Und da liegt ein Leitantrag aus, 12 Punkte zur Rente. 3 zur betrieblichen Altersversorgung, 9 zur Rente, sehr ausgefieselt, Totenstille senkt sich. Und er guckt in den Saal und der Saal guckt ihn an. Das ist ein Bombenbild, weil es ein Missverständnis zeigt. Das ist nicht so, als ob wir die Hacken zusammennehmen müssten. Und dann passiert es. Es reicht nicht, eine Rede vorzutragen und dann zu sagen, so, jetzt müsst ihr aber brav sein. Das funktioniert nicht mehr. Das hat schon bei Helmut Kohl nur noch ganz schwach nur noch bei Christoph Böhr, den kein Mensch mehr kennt, funktioniert. Heute funktioniert das so nicht. Und du musst schon wissen, worüber du redest.
Darf ich noch einen Satz zur Sprache sagen? Ja. Noch einmal als Widerspruch. Ich glaube nicht, dass es alleine um die Wortwahl geht. Und sicherlich war die auch korrekt bei Olaf Scholz. Ja. Ich glaube schon, dass man als Politiker auch als Mensch irgendwo erkennbar sein muss. So, und da hatte er einen anderen Stil. Aber dass man nicht, also ich plädiere dafür, dass man nicht so redet, dass man möglichst unangreifbar ist. Und das finde ich bei Merz wiederum, also bei allen Widersprüchlichkeiten und Versprechern und auch, ich rede immer so, wie die Leute das hören wollen, das ist alles ein Problem. Aber dass man bei ihm den Eindruck hat, da spricht ein Mensch, das finde ich schon ein gewisses, eine Weiterentwicklung, eine positive.
Aber die Gesichter, oder vielleicht nochmal zu der Rede, die zentrale Rede war ja die Zeitenwende-Rede von Scholz. Das ist auch sein eigenes Vermächtnis. Aber darüber hinaus hat er eher Erklärgeiz in seine Kommunikation gelegt. Und so ein aggressives Schweigen auch, das als Bürger einen doch ein bisschen zu Weißglut gebracht hat. Journalisten vermutlich auch, weil wir nicht wussten, was er wirklich sagen will. Aber die Bilder sind vielleicht die langen Gesichter von Frau Klöckner und Herrn Merz nach dem ersten Wahlgang.
Warten wir mal ab, wenn wir Olaf Scholz am Ende des kommenden Jahres sehen. Da werden wir sagen,
die Bürger hatten ja Scholz und Merz.
Ich verstehe schon.
Olaf Scholz als Kanzler hat Ihnen mehr Kopfzerbrechen gemacht für Ihre berufliche Tätigkeit als jetzt der augenblickliche Inhaber. Normalerweise kann man sich ja zum 70. Geburtstag was wünschen. Sie haben sich vom Geburtstagskind gewünscht, noch mehr Material zu bekommen für Ihre Arbeit, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ich gehe davon aus, dass Sie sehr stark vom Bundeskanzler leben.
Ich stelle jetzt in meinem Jahresrückblick fest, dass er ganz klar mehr auch Material bietet an Zitaten, die natürlich sehr schön sind, weil er sich darin, und da gebe ich Helene Bobrowski recht, weil er sich darin zwar angreifbar macht, aber irgendwie auch auf eine bestimmte Art lebendig erscheint. Scholz ist deshalb in den Hintergrund geraten, weil wir ja Lindner und Habeck hatten. Das heißt, das war grandios genug, sich anzugucken, wie die beiden sich bekämpfen. Da brauchte es Scholz eigentlich gar nicht mehr. Und was Merz als Kanzler angeht, würde ich sagen, er macht als Außenkanzler eigentlich eine ziemlich gute Figur. Also das finde ich schon beeindruckend, wie er da gewisse Achsen wiederherstellt, die eingeschlafen waren, also Richtung Frankreich, das Engagement für die Ukraine. Auch selbst der Besuch bei Trump war gemessen eine Herausforderung in Ordnung. Innenpolitisch finde ich es deshalb schwierig, weil er doch eine sehr lange Leitung hat, wenn es darum geht, Dinge klarzustellen. Ne? Also sowas wie das Stadtbild, das Problem war nicht, dass er das gesagt hat, sondern die Tatsache, wie er es gesagt hat, nämlich, dass er improvisiert hat. Und dann eine Woche brauchte, um dann
abzulesen in London, wen er jetzt genau gemeint hat. Mhm. Und da schneller lernfähig zu sein, zu sagen, Leute, ich verstehe, das und das war das Missverständnis und nicht Monate danach, sondern da zu handeln und nicht so bockig zu sein, das wäre schon schön. Weil so hat man das Gefühl, er flirtet eigentlich permanent mit rechts außen und anschließend muss er sich wieder entschuldigen. Und ich unterstelle ihm den Flirt gar nicht so sehr. Aber da würde ich mir eine andere Schnelligkeit auch in der Aufarbeitung wünschen. Und ich glaube, das käme gut an.
Ja, es fehlt einfach ein Kraftzentrum in dieser Regierung. Das kann man außenpolitisch anders überspielen. Ganz ungewöhnlich. Im Vergleich zu allen anderen Kanzlern hat er ja starke Außenkompetenz von Anfang an gezeigt und uns da wieder verortet und eingeordnet in einer Weise, wie die anderen Kanzler erst nach 4, 6 oder längeren Jahren gemacht haben. Aber innenpolitisch gibt es kein erkennbares Kraftzentrum. Es ist eine Fortsetzung ein bisschen von Guerilla-Governance, was wir erleben. Es ist eine Fortsetzung einer Idee, dass man einen Kabinettsbeschluss hat und ihn als Anregung an die Regierungsfraktionen gibt. Mehr nicht. Das ist neu. Und die Rebellionskraft ist deshalb auch geblieben. Sie wird auch nicht weniger. Dennoch, das war ja vorhin auch unser Punkt, im Vergleich zum europäischen Ausland haben wir eine stabile Regierung mit klar 12 Stimmen Mehrheit, ist ziemlich viel im Verhältnis zu anderen Regierungen, kein Vielparteienparlament. Insofern ist es eine sehr deutsche Konstellation, die Lieblingskoalition der Deutschen. Eine aus der alten Regierung ist immer kontinuitätsverbügend bei der neuen dabei. Das lieben wir. Nur einmal waren wir so mutig, haben Rot-Grün als Opposition gewählt. Ansonsten immer einen aus der alten Regierung dabei. Das ist verlässlich langweilig und das mögen wir.
Darf ich nochmal, also jetzt sagen wir, ein toller Außenkanzler. Gut, ich wünsche es mir ja auch, wirklich. Soll auch so sein, weil Deutschland inmitten Europas und die drittgrößte Volkswirtschaft auch tatsächlich Gewicht haben muss. Aber dass ein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sagt, also wenn der Trump jetzt mit Europa nichts anfangen kann, dann soll er uns nehmen. Da habe ich mir vorgestellt, wie die in Polen, in Frankreich, in London, wie die da gedacht haben. Also wenn ihm das zu kratzig, zu schwierig, zu sonst wie ist, dann soll er zu uns kommen, zu uns Deutschen.
Aber die würden genau dasselbe machen.
Ja, es ist aber dann doch noch eben, gerade vor dem Hintergrund des Gesagten, ein kleiner Unterschied, ob das der Bundeskanzler sagt.
Ja.
Das ist dann schon auch noch sensibel.
Ja.
Und dann sagt er am nächsten Tag, ja, also gestern, das habe ich mal einfach so, das muss man einfach so verstehen. Nee, das war gestern von gestern und dann war es auch nicht einfach und nicht zu verstehen. Also das ist schon auch, also das finde ich außenpolitisch, fand ich, nicht weil die Grünen sagen, ist es schon richtig, aber die Grünen haben es auch gesagt, es war deswegen nicht falsch.
Ja, und vor allem das Signal an Trump ist ja, ja, wir kriegen genau die Angst, die ihr euch wünscht. Ne? Nämlich, wir, oh Gott, er will nicht mit der EU, dann bitte, bitte, dann also, mit uns. Und das ist, glaube ich, auch in die Richtung das falsche Signal.
Ich würde immer sagen, man kann auch, also ne, das Volk hat die Regierung, die es verdient. Man kann jetzt natürlich auch anfangen, über jeden Halbsatz sich zu empören und aufzuregen. Und ich würde auch immer sagen, man kann es auch ein bisschen, manches ein bisschen wohlwollend betrachten. Und in dieser Lage würde ich sagen, okay, also aus Sicht von allen Amerikanern ist die EU nach wie vor etwas, das die nicht verstehen. Und in Wahrheit ist es ja selber so, dass viele Deutsche auch nicht verstehen, was ist eigentlich ein Staatenverbund? Ja, was soll das eigentlich sein? Das ist alles wahnsinnig kompliziert. So, und dass man da jetzt nicht sagt, also wir sind übrigens die EU und wo ist eigentlich die Telefonnummer? Ja, die berühmte Frage, wo ist eigentlich die Telefonnummer der EU? Wen ruft man da eigentlich an? Dass man da dann irgendwie sagt, naja, wir können das ja auch pragmatisch machen. Es gibt ja auch Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Koalition der Willigen, all das. Dass man sagt, Hauptsache einer macht's so. Ich würde mal sagen, wir dürfen uns auch jetzt nicht über jeden Halbsatz aufregen und deswegen sagen, ich glaube schon, dass man Merz attestieren muss, dass er ein überzeugter Europäer ist. Ich glaube, das sollten wir einfach nicht in Abrede stellen, auch nicht nach einem so einem
Satz. Wir müssen uns in der Tat nicht über jeden Halbsatz,
das will ich teilen, unbedingt.
Wir müssen uns nicht über jeden Halbsatz aufregen, wir wollen auch nicht die ganze Zeit bei Merz bleiben, aber es ging ja los mit einer Aufbruchstimmung am Wahlabend, hatte man das Gefühl. Rambo-Zambo im Konrad-Adenauer-Haus hieß das. Ich dachte immer, dass das Rambazamba heißt, aber...
Ja. Rambo-Zambo ist Rambazamba gegendert.
Ja, genau, ja. Gegengegendert.
Eine Remaskulinisierung.
Ich habe ja am Wahlabend gesagt, möglicherweise waren keine Frauen zur Wahlparty eingeladen. Es sollte ein Wahlsieg gefeiert werden. Professor Korte, ein Wahlsieg, wo man sich gefragt hat, welcher Wahlsieg eigentlich?
Genau.
Und dann kam es zu diesem Geburtsfehler der schwarz-roten Koalition am 6. Mai. Im ersten Wahlgang ging es daneben. Hat das von Anfang an die politische Autorität von Merz geschwächt?
Ja, ich erwarte hier auch beim Regierungswechsel keine Fackelumzüge, aber das war aufbruchslos. Und es war auch für Bürger schwer zu wählen und Bürgerinnen schwer einzuschätzen, wenn sich eine Regierung auflöst, was man dann wählt. Weil bei den vorhergehenden Auflösungen des Bundestages war es immer klar, für was eine Regierung eine Mehrheit haben will. Brandt für die Ostpolitik, Schröder für die Agenda 2010 und so weiter, das war diesmal ja gar nicht klar. Und für viele klang auch Scholz und Merz wie Schmerz, ne, wenn man das so übersetzt in der Begrifflichkeit. Also dieses Diffuse, auch Defensive, hat sich seitdem eigentlich gehalten. Und wir haben nach wie vor ein Dilemma zwischen einer Mitte-Rechts-Mehrheit gewählt und einer Regierung Mitte-Links. Das ist schwer aufzulösen, sodass die Union, wenn sie mehrheitsfähig sein will und das Konservative angeblich ins Zentrum rücken muss, immer mit der SPD mehrheitsfähig oder mit der Linken noch weiter links agieren muss, um eine Zweidrittelmehrheit hinzubekommen. Das absolut Ungewöhnliche war natürlich, dass es dann zu dieser geradezu fast schon Verschrottung der Schuldenbremse kam durch eine neue Jamaika-Formation vor Beginn der neuen Legislaturperiode. Das war völlig ungewöhnlich und das ist etwas, was nachhängt.
Die Schuldenbremse, für die Merz gewählt worden. Es gab Leute, die haben ihm geglaubt. Ja. Seine eigene Partei hat ihm geglaubt. Die sind in den Wahlkampf gezogen, haben sich nass regnen lassen, voll schneien lassen, haben sich von den Leuten beschimpfen lassen. Gesagt, nee, das machen wir, das wird schon gelingen und wir werden sparen und tolle Reformen machen.
Hat Habeck ja, das, kopiert alles.
Ja, genau. Und Habeck sitzt dann da im Deutschen Bundestag und hört seine Rede. Das ist schon auch, ja, das ist nur mäßig satirisch. Das ist für einen, da habe ich auch verstanden, dass der so ein bisschen sensibel wird. Das muss ich gestehen. Also als Mensch habe ich habe gesagt, Mensch, was machst du denn da? Da redet der Bundeskanzler so, wie du im Wahlkampf geredet hast. Und ich glaube, wenn es richtig ist, ich glaube, Habeck wollte 300 Milliarden für Infrastrukturprogramme. Und dann kommt der Merz auf 500 Milliarden. Da musst du ja auch gedacht haben, das höre ich jetzt.
Es gab ja mal einen Bundeskanzler, der hat ja gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das ist aber heute vielleicht auch nicht mehr so bekömmlich.
Das Interessante ist ja, dass wir uns darüber noch aufregen und wir uns daran erinnern. Aber die meisten Menschen in diesem Land haben das schon wieder vergessen. Und was ich eigentlich noch dramatischer finde an der ganzen Sache ist, dass es ja diesen, ich habe ja vorhin diesen Moment erzählt, in dem das verkündet wurde, wo man dachte, okay, man kann jetzt ja auch da wieder wohlwollend sagen, er hat es jetzt irgendwie verstanden oder so. Unter dem Druck macht das jetzt. Es kann richtig sein und es kann was in diesem Land in Gang setzen. So. Und jetzt stellen wir fest, dass bisher alles, was da ausgegeben wurde, überhaupt nicht nachhaltig ausgegeben wird, sondern dass es ein Verschiebebahnhof ist. Der Haushalt wird entlastet, indem man ins Sondervermögen rüberschiebt. Das Sondervermögen wird durch konsumtive Ausgaben belastet oder jedenfalls durch Ausgaben, die nicht nachhaltig weder die Transformation noch einen nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung in Gang setzen. Und das finde ich eigentlich das Bittere, dass jetzt Politik gemacht wird mit einer Rekordverschuldung. Trotzdem reicht das Geld für wichtige Dinge nicht und das versickert. Und das ist eigentlich das, was mittelfristig, langfristig auch zu Vertrauensverlust führt. Und dann wollte ich nur noch sagen, worüber wir noch gar nicht geredet haben, weil wir immer sozusagen um den heißen Brei herumreden, ist natürlich die große Gruppe von denen, die einfach dieses System, was wir haben, diese Parteien, die bisher immer in Deutschland regiert haben, schlichtweg ablehnen, damit nichts mehr zu tun haben wollen und die Unfähigkeit der anderen Parteien, damit umzugehen.
Anspruch, euer Ehren. Die wollen, dass was geschafft wird. Geschaffen und geschafft wird. Die wollen sehen, dass diese Parteien, die sie bis jetzt gewählt haben, dass die es auch packen können, dass die noch à jour sind, dass die noch was machen können. Und wir wollen ihm nicht jeden Halbsatz vorhalten, dem Friedrich Merz. Stimmt, ja, ich will ja auch die Daumen drücken, dass das alles klappt. Weil wir so viele jetzt auch nicht mehr haben, das ist so. Aber ich erinnere mich noch an den Satz, dass das ist ein ganz schlechter Wirtschaftsminister. Der hat gar keine Ahnung.
Der schlechteste aller Zeiten.
Ja, das war Söder. Aber das andere war Friedrich Merz, der eben gesagt hat, er hat gar keine Ahnung von Wirtschaft. Ja. Und dann sitzt er da und, wie gesagt, hört sein Programm. Das ist natürlich auch, ich glaube, die Menschen erinnern sich daran und sie erinnern sich an die Schulden. Ein kleines Beispiel. 2015, okay, da kamen andere Zeiten noch dazwischen, hatten wir einen Haushalt, der war keine 300 Milliarden schwer. Einen Bundeshaushalt. Jetzt haben wir einen 525 Milliarden, Präter Propter, und der reicht immer noch nicht. Wir haben immer noch einen Fehlbedarf von 172 Milliarden. Und dann haben wir die Sonderschulden hochgerechnet, alles zusammen 1610 Milliarden. Ja, du lieber Gott, da bleibt aber auch der Mund offen stehen. Da braucht man keine Halbsätze mehr. Da wäre es ganz gut, wenn einer mir erklären könnte, wie Frau Bobrowski sagt, jetzt geht's aber los. Und so geht's los. Das ist ganz toll.
Fiel gerade schon der Begriff heißer Brei. Jetzt stehen ja eine ganze Reihe von Tellern mit heißem Brei auf dem Tisch. Unter anderem einen könnte man das Verhalten der Regierungsfraktionen im Bundestag sehen. Es waren ja ziemlich lang Kanzler- und Regierungsstützungsvereine. Jetzt hat man ja das Gefühl bei den Regierungsfraktionen, dass es eher
eher so Heime für schwer erziehbare, die man kaum noch auf die Regierungslinie kriegt, was im Kabinett angeblich beschlossen oder besprochen worden ist, dann beschlossen, vielleicht aber auch nicht so ganz beschlossen, aber die Fraktionen haben das dann vielleicht auch ganz anders mitbekommen, wollen es ganz anders. Ist das, tut sich da in der Politik ein bisschen Anarchie breit im Moment?
Naja, ich weiß es nicht. Also ich komme jetzt darauf an, welchen Fall man nimmt. Also wenn man sich jetzt, sagen wir mal, den Fall Brosius Gersdorf anguckt, da war das ja auch so ein bisschen so ein Fall, wo man gemerkt hat, dass die Regierung überhaupt nicht zusammensteht, sondern dass die eine Fraktion überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ausgerechnet die Unionsfraktion, die ja eigentlich immer ein Garant für Stabilität war, für wenn sie regiert hat. Das muss man ihr erlassen. So, und dann hat Jens Spahn die Truppe nicht im Griff, weil die plötzlich mutmaßlich auch auf einen von rechts orchestrierten Shitstorm reingefallen sind oder nicht wussten, was da los ist. Und da sieht man natürlich schon Abnutzungsprozesse, die gefährlich sind. Aber und da muss man einfach sagen, dass also so eine Aktion, wie sie da lief, und das ist zwar ein Thema, von dem man auch sagen kann, das interessiert vielleicht viele Leute nicht, aber erstaunlich ist doch, dass ein Riesen Bohai gemacht wurde für eine Frau, die letztlich verfassungsrechtlichen Standard vertritt. Hier mal eine Position in die eine Richtung, mal in die andere. Aber das war ja keine, also man hätte so getan, als würde die aus dem Verfassungsgericht heraus die neue RAF gründen. Aber das, und darum finde ich, das halte ich dann schon für problematisch, nachdem man zugestimmt hat im Richterwahlausschuss
vorher. Die erste Kandidatin für den freien Platz beim Bundesverfassungsgericht, Sie haben es ja gesagt, es gab einen von rechts orchestrierten Shitstorm, auf den manche Unionsabgeordnete reingefallen sind. Und Karl-Ludolf Korte, ist die Resilienz demokratischer Institutionen, in dem Fall Fraktion von politischem Management in den Regierungsparteien, ist es mit der nicht mehr so weit her?
Ich glaube, der Haupthintergrund ist erstmal eine Existenzangst vieler Abgeordneter, die nicht so richtig wissen, angesichts der Umfragewerte und kommender Wahlen, wie sie sich behaupten können. Und aus dieser Unsicherheit heraus auch nicht mehr fähig sind, loyal zu agieren. Ein Zugehörigkeitsgefühl sich minimiert automatisch. Dann gibt es eben auch Personen an den Fraktionsspitzen, die auch eher auf sich selbst achten und nicht mitnehmen, einbinden. Und auch vom Kanzleramt aus gibt es auch zu wenig SMS oder Telefonate oder Gespräche mit Abgeordneten. Es ist ein Zusammenhang, der nicht als Zusammenhang offenbar wirkt. Aber das Wehrhafte ist in dem laufenden Jahr schon gelaufen, im Blick auf die Stabilisierung von Institutionen, auch im Vorfeld der Bundestagswahl ja, gerade auf die Richter bezogen, Grundgesetzänderungen. Ich finde schon, dass die Institutionen arbeiten, dass sie funktionieren und dass die Wehrhaftigkeit sich in diesem Jahr nicht geschwächt gezeigt hat. Und also ich sehe das so, dass natürlich die Umfragedaten für die AfD da sind, aber die Wahlen, die wir hatten, die Kommunalwahlen, haben das nicht bestätigt. Nee. Und auch keine Stichwahl hat es bestätigt. Also wann immer eine exekutive Verantwortung droht, halten die Bürger sich doch zurück, weil sie eher das so sehen wie Sie, dass man die anderen anstoßen möchte, etwas zu tun.
Puh. Gut.
Ich teile diesen Optimismus nicht. Ich glaube nicht, dass, also erstens gibt es Beispiele, jedenfalls auf kommunaler Ebene, Landräte und so weiter, wo es anders ausgegangen ist. Und zum anderen, also ich will das auch nicht herbeireden, um Gottes Willen, aber was in Sachsen-Anhalt passiert, wissen wir einfach nicht.
Man kann sie auch herbeifürchten.
Nee, das möchte ich nicht, aber ich glaube, nein, es geht nicht um Angst, aber es geht schon auch darum, sich nicht zu glauben, jetzt ist es so und so lange gut gegangen. Jetzt hoffen wir mal ganz fest, dass das nicht passieren wird, wenn man, also, und das ist bei weitem nicht nur Ostdeutschland, sondern ich glaube auch, natürlich gibt es, ich glaube, bei der Gruppe von denjenigen, über die wir sprechen, gibt es einen Teil, und der ist hoffentlich groß, der noch die Hoffnung hat, dass die anderen Parteien es hinkriegen, dass diese Initiativen, handlungsfähiger Staat und so, insofern auch in die richtige Richtung gehen, dieses Signal, wir haben verstanden, wir müssen jetzt bestimmte Dinge wirklich anders machen, auch Politik, glaube ich, anders vermitteln und so weiter. So. Aber es gibt eben auch einen Teil von Menschen, die mittlerweile, und bis in Wirtschaftskreise hinein, die mittlerweile einfach sagen, dieses System ist dysfunktional. Diese Idee von Disruption, diese Sehnsucht nach Autoritärem, das hat sich schon breit gemacht, bis in bürgerliche Kreise hinein.
Es gibt Gegenbewegung.
Ja. Es gibt Gegenbewegung, es gibt alles. Wir haben eine sehr heterogene Welt da, und wir müssen uns mit dem Fakt auseinandersetzen, dass eine Gruppe sich von diesem System nicht mehr angesprochen fühlt.
Ja, aber ich will nicht eins ergänzen darf, oder zwei Dinge zu Ihnen beiden. Zum einen, ich finde, erschreckend, wie verunsichert gerade die Union agiert. Ja. Das hat sich nicht nur in dem angesprochenen Fall von Frau Bozis-Gerstorff gezeigt, sondern in vielen anderen. Wie verunsichert die sind von der AfD. Denen fehlt die Souveränität. Das, was sie herbeifürchten nennen, das ist genau das. Das merkt man Merz beispielsweise in jeder Pore an. Ja. Und vieles von dem, was er sagt, ist auch ein Resultat dieser Unsicherheit. Und das Zweite ist, da will ich ein bisschen widersprechen. Ich bin da auch leider etwas pessimistischer. Ich glaube nicht, dass das Leute sind, die beispielsweise der AfD nahestehen, sie wählen oder Sympathien haben, die wollen, dass was geschafft wird, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Gruppen, ganz klar. Und die kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber was sie eint und was soziologische Studien zeigen, ist eine Zerstörungslust. Eine Zerstörungslust von allem, was ist. Und von dem, was ist.
Wir dürfen die nicht alle in einen Topf werfen. Ne?
Nein, aber es gibt eine sehr, sehr tolle neue soziologische Studie, Caroline Amlinger, Oliver Nachtwey, die das sehr schön empirisch nachweisen, wie bis in bürgerliche Kreise hinein eine Art Zerstörungslust da ist, nämlich zu sagen, das gesamte System, so wie es ist, funktioniert nicht und das müssen wir zerstören. Und das finde ich schon, auch einen dramatischen
Befund. Darf ich dem beitreten? Also Sie haben dieses Beispiel genannt, funktionsfähiger Staat, tolle Sache. Bundespräsident ist seinem Amt wirklich gerecht worden, hat so eine Kommission gemacht, großartige Vorschläge werden nicht gemacht. Also einander zuhören wäre das Erste. Aber vielleicht nicht genug. Das Zweite ist, wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, dann sage ich, gut, überall da, wo die AfD gesichert rechtsextremistisch ist, versuchen sie zu verbieten. Lokal, regional, es geht. Es geht sogar rechtlich. Es ginge rechtlich, wenn man es wollte. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ein AfD-Mensch irgendetwas behauptet, was verfassungswidrig oder was weiß ich, verfassungsfeindlich ist, dann kann man das zur Anzeige bringen. Geht auch. Ja. Also es ist so eine Art von Zivilcourage, die jetzt notwendig ist. Das zu stärken, das wünschte ich mir. Und dann muss man versuchen, die anderen zurückzugewinnen, die tatsächlich nur sagen, ah nee, das dauert mir alles zu lange, wie die da wieder reden. Und dann macht die CDU was ganz anderes, als sie vorher gesagt hat. So, ich glaube, dass man da möglicherweise eine Strategie entwickeln muss, die durchaus den unterschiedlichen Teilnehmern angepasst ist. Mhm. Das ist möglicherweise ein bisschen spät und auch schwierig, weil, wie gesagt, Sachsen-Anhalt die Wegscheide werden wird. Trotzdem müssen sie jetzt irgendwie mal zeigen, dass sie verstanden haben.
Ich will nur sagen, ich glaube nicht, dass das die Antwort sein kann. Ich glaube nicht, dass wir mit Repression in dieser Situation weiterkommen. Ich glaube auch nicht, dass das insgesamt der richtige Weg ist. Das hat nicht damit zu tun, dass ich das, was da passiert, nicht jedenfalls in Teilen für gefährlich halte. Aber ich finde das auch eine Selbstverzwergung, wenn man sagt, unsere Antwort darauf ist jetzt, wir wollen das nicht haben. So, da ist man dann schon fast bei Brecht und dem Wunsch nach einem anderen Volk. Ja, also wir haben es mit diesen Menschen zu tun. Nein, wieso, was hat das mit dem Bundespräsidenten?
Er hat in seiner Rede gesagt, dass man da über die AfD schon mal so nachdenken könnte.
Das sagen ja nun mittlerweile fast alle und das steht ja im Grundgesetz drin und jeder Jurist kann prüfen. Aber abgesehen davon, dass es nicht so einfach ist, nur weil etwas gesichert rechtsextrem eingestuft ist, kann es noch nicht verboten werden. Diese Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, aber die Hürde ist sehr hoch. Ich finde es aber nicht aus rechtlichen, sondern aus politischen Gründen. Würde ich sagen, es ist eine Selbstverzerrung der Demokratie, wenn man die Feinde oder die Gegner oder die Kritiker versucht, zu verbieten.
Es geht um unser Selbstbewusstsein, das sehe ich genauso. Positivität passen diese Gruppen. Wie stellen wir Positivität? Wie können wir, gerade was sich in diesen Tagen zeigt, im Blick auf die europäischen Gemeinsamkeit, die sich vielleicht herausbildet, um auch den Krieg zu beenden, nochmal dokumentiert wird, welches Selbstverständnis haben wir, was wir über unser Leben aussagen? Ein gutes Leben, was wir weiterführen wollen. Was sind die Rahmenbedingungen, europäisch gut zu leben und das auszufüllen? Und letztlich, um es auf eine Form zu bringen, eine bessere Party zu machen, zu der alle wollen. Das ist Selbstbewusstsein
aus der Mitte heraus. Auch eine Emotionalität, nicht den Extremen zu überlassen.
Nicht immer die Defensive, die anderen bekämpfen, sondern sagen, was man selber will. Und dazu muss die Politik in der Lage sein, zu priorisieren. Was ist das Wichtigste? Wir können nicht alles auf einmal lösen in einer komplexen... Dafür muss man eine Mehrheit nutzen. Das ist Zumutungsmut, den die Politik umsetzen muss. Und dafür gibt es durchaus, auch empirisch belegt heute, Mehrheiten.
Ich muss mich noch für den Einstieg in die Sendung rechtfertigen. Ich habe ja glatt den SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil unterschlagen. Deswegen, das will ich mir natürlich nicht nachsagen lassen. Deswegen bleiben wir bei der SPD. Mal ganz kurz, gehört ja auch zur Koalition. Wie sieht es denn mit der Zukunftsorientierung und der Zukunftskonzeption der Sozialdemokraten aus? vor allen Dingen Bürgergeld und Rente unter besonderer Berücksichtigung von Lars Klingbeil und klingt wie ein Schulaufsatzthema.
Ja, aber ja, ja, ich fühle mich auch, gerade so geprüft und so herausgefordert.
Ja, selber schuld.
Ne? Und möchte eigentlich nur sagen, solange Ralf Stegner an Bord ist, bleibt es wenigstens lustig. Ne? Ja. Und,
echt? Aber
ja, schon.
Für einen Kabarettist.
Ja, eben, aus dieser Position heraus sprechen
wir auch. Gut, okay.
Naja, also die SPD hat ja schon erstaunlich viel durchgesetzt. Ne? Also das dafür von Anfang an, also allein wie viele Ministerien sie hat gemessen an den paar Prozent, die sie bekommen hat. Und da tritt sie ja auch innerhalb der Koalition doch ziemlich wirkmächtig auf. Und sie wurde schon so oft totgesagt. Ich würde sagen, auch diese Koalition wird sie nicht tot kriegen. Woran sie arbeiten muss, ist ihr Humor. Also wenn Bärbel Baas vor den Arbeitgebern das sagt, was sie sagt und dafür ausgelacht wird, dann muss man schon ein bisschen cool werden und nicht in Klassenkampfrhetorik vor den Jungsozialisten verfallen. Das fand ich da ein bisschen albern. Da würde ich mir ein bisschen mehr Distanz wünschen. Aber das gilt für viele. Das gilt auch für Merz, der ja auch Strafanträge stellt ohne Ende. Wo ich dann immer denke, Leute, ja, also jetzt mal einfach mal durchatmen und ein bisschen Coolness. Das würde, glaube ich, allen Beteiligten schaden. Nicht schaden, insbesondere der SPD.
Ja, weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich so ein bisschen Leidenschaft. Also wir hatten es ja mit dem, man darf auch mal was sagen. Da sage ich mir, gut, dann darf die Bärbel Baas das auch mal sagen. Denn wenn sie es halt ausführen wollen oder ausführen können, wir haben in Deutschland, ich glaube, 156 Milliardäre. Das sind 30% mehr als vorher. Wir haben Milliardäre, die von einem aufs andere Jahr 146 Milliarden mehr haben als sie vorher hatten, jetzt 693 Milliarden so. Das ist schon verdammt viel. Und da kann man sagen, na ja, da sitzen ein paar von denen, also die sitzen jetzt gerade vor mir. Und es wäre schön, wenn wir da jetzt zusammenkämen und die auch mal ein bisschen Geld eingeben. Also 1% der bundesdeutschen Bevölkerung hat ein Drittel des Gesamtnettovermögens. Das ist schon auch ein Wort. So, ja, wenn man da leidenschaftlich wird, ich glaube, das ist bei ihr alles so, die ist so, das ist gespeichert. Das finde ich, da habe ich gedacht, lass sie doch mal sagen. Und ja,
es fällt ja auf, von beiden Seiten eine Beleidigtheit.
Darum geht's ja. Professor Korte, ja. Beim Bürgergeld sitzt die SPD ja offensichtlich auf dem falschen Gaul, denn 80% nach neuen Umfragen sind für starke Restriktionen beim Bürgergeld. Mhm. Auf dem richtigen Gaul sitzt sie beim Rentenpaket, denn ungefähr 2/3 sagen, die Rentenpolitik der SPD ist eigentlich das, was wir auch wollen. Ist das vielleicht sogar das letzte Reservat, die Rente, wo die SPD sich noch behaupten kann, mit Kompetenzvorsprung, auch mit Meinungsführerschaft?
Also die sind in einem sehr heftigen moralischen Selbstgespräch. Und ich kann jetzt nicht erkennen, dass sie da versuchen, kommunikativ irgendwo zu gewinnen. Sie sind sehr mit sich selbst beschäftigt, aber Sozialstaatsreformen wären ein Gewinnerthema, wenn man es kommunikativ richtig anlegt. Auch die Agenda 2010 wäre es gewesen, wenn sie gesagt hätten, was positiv daraus für ihre Wählerklientel auch erfolgt. Ist aber nicht. Es war selbstknirschend, selbstzerkleinernd, nur das Negative herausarbeiten. Also wir brauchen ja praktisch, um den Sozialstaat als Demokratieprofil nicht nur zu erhalten, sondern den Sozialstaat so zu sehen, dass er praktisch die Demokratiepolitik offenlegt. Eine Sozialdemokratie, die den Sozialstaat kräftig macht, die ihn groß macht, die ihn wieder akzeptabel macht. Und da ist ganz viel im Blick auf Priorisierung notwendig, aber nicht das Selbstgespräch.
Es war ja Florian Schröder auch immer wichtig oder ist immer wichtig, auf den Unterhaltungswert von Politik zu schauen, den freiwilligen wie den unfreiwilligen Unterhaltungswert. Was lässt sich denn da oder wie konnten wir uns da auf zwei Frauen verlassen in diesem Jahr, auf Heidi Reicheneck und Sarah Wagenknecht? Und wie wird das weitergehen?
Naja, also der Unterhaltungswert von Sarah Wagenknecht war immer sehr begrenzt, fand ich. Das war über weite Strecken eine warum auch immer schillernde Person, die aber in letzter Zeit vor allem Sätze auswendig gelernt hat, die sie dann immer wieder wiederholt hat. Meistens direkt von Putin eingeflüstert, hatte man den Eindruck. Und das ist im Grunde ein untergehender Stern, würde ich sagen. Mittlerweile beschwert sie sich nur noch darüber, dass sie nicht eingeladen wird, während sie gerade eingeladen wurde und da sitzt. Da gibt es gewisse logische Fehler in dem Gedanken, den man nachweisen kann. Also wenn man da ist, ist man da. Und, also das geht zu Ende. Heidi Reicheneck hat natürlich großes Potenzial, sehr Social Media affin. Aber ich würde jetzt als Politikberater, der ich nicht bin, aber für den ich mich natürlich halte in meinem Größenwahn, würde ich sagen, als selbst Schnellsprecher spricht zu schnell für die Massen, auf Dauer nicht durchsetzungsfähig. Da muss man wirklich, das ist eine Platte, die läuft, um es für die älteren Zuschauer zu sagen, eine Platte, die auf 45 läuft, aber die runter muss auf 33. Für die Jungen, der muss einfach, man muss es runter machen, das geht so nicht, da kommt einfach keiner mit. Wenn du so schnell sprichst, kommt keiner mit. Und da ein bisschen langsamer, aber dann ist auch das Feuer raus. Aber ich freue mich, dass mal wieder jemand da ist, der, wo man sagt, ja, das ist auch parodiefähig.
Aber ich finde, zwei Dinge sind schon etwas Bleibendes, was aus diesem Jahr auch da, man sieht nicht nur, dass die Bromberg-Koalition über BSW ja auch möglich geworden sind. Ein Talkshow-Mandat trägt nicht über die Zeit. Und das hatte sie. Wir haben Parteien, über die wir reden, die über Cleavages, Konfliktlinien in der Gesellschaft sich konstituieren, größer und kleiner werden. Nur ein Auftrittsmandat über ein Talkshow-Mandat, um in der Lizenz zu spalten, das trägt auch nicht, weil der Ehemann hat die SPD gespalten und sie, die Linke, das ist schon eine interessante saarländische Familienchronik. Und die Heidi Reichenick, das fand ich jetzt, das Bleibende ist auch, einfach popkultureller aufzutreten, in einem anderen Generationsumfeld, mit neuen sozialen Medien. Das werden andere versuchen zu, werden die anderen versuchen zu kopieren. Aber sie hat eben auch ein Schlüsselthema besetzt, der sozialen Gerechtigkeit, übersetzt in Mietfragen zum Beispiel. Und keine der anderen Parteien hat dieses Thema so klar herausgearbeitet wie zuletzt die Linken. Und wenn man die Reichen bekämpft und Reichinek heißt, finde ich das auch großartig.
Achtung, wenn ich da den kurzen Kabarettistentipp geben darf, never joke with names.
Okay.
Also, Sie machen wunderbare Scherze, Herr Professor Korte, aber keine Witze mit Namen.
Okay. Ich bleibe jetzt trotzdem
altes Gesetz.
Ist ja ein Lernabend.
Heidi Reichenick, ohne auf die soziale Ungerechtigkeit abzuheben, mit meiner nächsten Frage zu Heidi Reichenick, die ja die Union, speziell den Kanzler, zweimal so rausgehauen hat, kann man sagen, bei der Kanzlerwahl und auch bei der Rente zumindest der allerletzte Rettungsanker gewesen wäre. Jetzt gibt es eine ganz neue Umfrage, die gleiche, die ich gerade schon zitiert habe, zum Rentenpaket, nämlich, dass fast genauso viele CDU-Anhänger sagen, wir sollten vielleicht doch mal mit einem Bündnis mit der Partei Die Linke eingehen oder sie ist bündnisfähig für uns, wie die dagegen sind. Also 50% sagen nicht mit den Linken, 42% der Unionsanhänger sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Tut sich da was? Entwickelt sich da was?
Also ich würde sagen, wir haben über den verunsicherten Zustand der CDU gesprochen und der Union insgesamt. Das wäre ein sehr riskantes Unterfangen, dieses Fass jetzt aufzumachen, weil natürlich einer der Wurzeln der CDU ist ja die Abgrenzung von der damaligen DDR, von der SED, von der Westbindung und so weiter. Und das ist ja nun nicht zu verleugnen, dass in der Linkspartei das jedenfalls mal historisch fortwirkt. Deswegen glaube ich, dass es die CDU überfordern würde, in ihrem jetzigen Zustand dieses Fass aufzumachen. Von der Linkspartei ist es natürlich ein wahnsinnig geschicktes Unterfangen, was sie machen. Dass sie bei der Rente sagen, also wir tragen hier die staatspolitische Verantwortung, die Grünen auch im Bundestag auf eine Art und Weise in die Ecke stellen. Nein, ich zeige nicht auf Sie, sondern auf die, die ja dann links von Ihnen sitzen, von der Linken aus gesehen, wirklich in einer Art und Weise vorgeführt haben. Ja. Heidi Reichenick das natürlich auf Social Media geschickt genutzt hat und so weiter. So, also das ist einfach interessant, ja, die Linkspartei totgesagt. Man dachte, die CDU dachte, sie muss sich mit dieser Frage nicht mehr auseinandersetzen, weil sich die von selbst erledigt. Und jetzt ist die Linke zurück. Das ist schon auch natürlich wiederum, die Politik ist voller Überraschungen.
Die Linken haben ein Thema. Also wie Herr Korte sagt, finde ich, die haben ein Thema, das ist substanziiert. Kommunikation kommt ja vom lateinischen Communicare, gemeinsam schaffen, die schaffen was. Außerdem nichts gegen Social Media. Social Media zwingt einen, die Dinge auf Begriffe zu bringen. Das ist eine politische Theorie von Theodor Eschenbogel, der war ein Guru. Jedenfalls für manche, ja, der erste große Politikwissenschaftler, der gesagt hat, wir müssen die Dinge auf Begriffe bringen, damit die Menschen sie verstehen. Und das versteht sie. So, und das ist groß und es gibt schon Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken auf kommunaler Ebene. Und zwar nicht zu wenig. Also in den ostdeutschen Ländern.
Nicht auf die Begriffe, sondern auf die Zeit bringen. Ich habe noch 30 Sekunden zu vergeben. Sollten wir uns denn auf 2026 freuen?
Unbedingt, schon allein, weil wahnsinnig viel möglich ist, und zwar in alle Richtungen. Und ansonsten verharren wir im Pessimismus und das kann nicht
sein. Das ist doch wirklich, also mal journalistisch gesehen, aber auch ansonsten als Beobachter, als Mensch, der in diesen Zeiten lebt, eine unendlich spannende Zeit, was hier alles passiert.
Außerdem geht da was.
So. Ich denke mittig, moderat, mittelmäßig.
Ach Gott, gut, nein.
Okay.
Nein,
ich bedanke mich.
Alliteration,
ich bedanke mich bei, ich bedanke mich bei Helene Bobrowski, bei Florian Schröder, bei Stefan Andreas Karsdorf, bei Karl Rudolf Korte, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich natürlich auch. Bleiben Sie bei uns.